Tomasa Faeser-Fremde. Das hier ist Podrex, der Podcast von Madrex-Fans für Madrex-Fans.
Und auch ein herzliches Tomasa Faeser von mir. Heute begrüße ich den Schöpfer und technischen Kopf hinter Mapdrex, Eardrex, Alldrex, Broken Earth, Playdrex, Chapdrex, Appdrex und natürlich der Madrexicon selbst. Er beschreibt sich selbst als Fan mit so vielen Hobbys und noch viel mehr Ideen. War gar nicht so leicht, ihn vor das Mikrofon zu bekommen, denn McNamara steht überhaupt nicht gerne im Mittelpunkt, obwohl er zum Chatdrex immer als Matt kommt. Ich möchte mit ihm über sein neuestes Projekt sprechen. Alle, die dem Madrexicon bei Facebook und Insta folgen, wissen es schon. Holger baut gerade in enger Zusammenarbeit mit Mad Mike und Jen die Welt von Madrex virtuell nach. Es muss also keiner mehr traurig sein, dass Broken Earth eingestellt wurde. Setzt euch vor dem Rechner oder schnallt euch die VR-Brille um und kommt zu Allspace VR. Neben dem unglaublich liebevoll zerstörten Außengelände gibt es dort einen Bunker. Einen Museumsbunker. Nicht zu verwechseln mit einem Bunkermuseum. Und weil ich Museen über alles liebe und vermisse, habe ich mich genau dort mit Holger verabredet. Hallo Holger.
Hallo Tanja.
Wie geht's dir?
Mir geht es sehr gut.
Sehr schön. Dann können wir direkt loslegen. Wir haben uns heute vorgenommen, einige der älteren Cover zu besprechen. Und wir fangen mit dem ersten Cover an und arbeiten es dann so durch und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Du hast vorhin schon mal im Vorgespräch gewettet, wir kommen bis zu 100. Ich sage, wir reißen die 10 nach einer halben Stunde erst, aber wie weit wir dann wirklich kommen, werden wir dann im Verlauf des Gesprächs einfach sehen und sind einfach mal gespannt. Wir fangen mit dem allerersten Madrex-Heft an, der Gott aus dem Eis. Und für alle, die uns nicht bei YouTube hören und deswegen die Einblendung des Heftes nicht sehen können, ganz kurz zur Erinnerung, im Hintergrund sehen wir eine abgestürzte Maschine und im Vordergrund sehen wir eine barbusige Arula, die gegen zwei Tarazzen kämpft. Ja, erzähl mal was. Du hast das Heft ja noch so im Laden stehen sehen.
Ich habe das noch so im Laden stehen sehen, das ist richtig, ja. Ich habe damals mit 17 war ich in der Ausbildung und musste zur Berufsschule regelmäßig fahren und habe da am Bahnhof dieses Heft gesehen. Und man kann sich vielleicht vorstellen, mit 17 hat mich dieses Cover sehr inspiriert.
Ja, inspiriert, schon klar.
Ja, genau. Und ich war damals, habe ich schon um Band 1000 herum mit John Sinclair gelesen, ab und zu bei diesen Zugfahrten zur Berufsschule und war dann neugierig, was wohl in diesem Heft steckt, wo doch so eine tolle Abbildung einer hübschen Frau drauf ist.
Ja, die ist schon sehr faszinierend. Also zum einen ist sie wirklich sehr nackt, muss ich sagen, aber und das mitten im Eis, also das finde ich so für mich irritierend. Wir haben sehr viel Eis und Schnee. Wir haben im Hintergrund so richtige Gletscher und sie ist da nur mit Schuhen und einem, ich würde mal sagen, Stringtanga bekleidet. Und sagen wir es mal so, also die Nippel zeugen auf jeden Fall davon, dass es sehr kalt ist.
Ja, das war damals in den Foren auch ein sehr großes Thema, warum Arula so leicht bekleidet im Eisgebirge rumläuft, was ja damals oder was jetzt die neue Bezeichnung der Alpen ist. Viele fanden sie zu leicht bekleidet für diese Umgebung und finden das nicht sehr realistisch. Da gab es ja noch später im Verlauf der Serie viele andere Fragen, wo ist eigentlich ihre Rückenscheide, also da, wo sie ihr großes Schwert reinpackt auf dem Rücken ständig, wie kann sie das halten, wenn sie doch eben obenrum selten was anhat. Aber dazu kommen wir bestimmt noch später auf den Covern, das fällt uns regelmäßig noch auf.
Also ich würde jetzt, wenn ich das Cover einfach nur so sehe und mir ihre Haarfrisur anschaue, dann würde ich behaupten, in diesem wolligen Nest kann man das Schwert gut unterbringen, da hält es sicher, da hält es warm.
Ja, in den Haaren hat sie es, glaube ich, nie getragen.
Es sind auf jeden Fall viele und es ist auf jeden Fall wollig. Was ich sehr spannend finde, ist, dass sie gegen diese zwei mutierten Ratten kämpft, diese Tarazzen. War das, also ich glaube, es wird ja im ersten Heft auch schon beschrieben, was das für Tiere sind. Wie war das für dich, wo du es gesehen hast? Hast du die überhaupt wahrgenommen oder war da mehr so diese Arula und sonst, ah ja, interessanter Fond?
Natürlich ganz klarer Tunnelblick auf Arula. Nein, der Jet dahinter ist mir natürlich auch sofort aufgefallen. Ein abgestürzter Soldat da in seinem Flugzeug. Das war eigentlich so, dass Hauptaugenmerk, die Tarazzen nebendran, ja, mit denen war es, habe ich mich abgefunden, mehr oder weniger, aber ich fand das schon erstmal sehr irritierend, warum da so große Riesenratten mitgespielt haben.
Also, sehr nackt, sehr kalt und mäßig irritierend. Das wäre quasi unser Fazit zum ersten Cover. Schauen wir uns mal das nächste Cover an. Das ist Heft Nummer 2, die Stadt der Verdammten. Wir sehen einen Mann, ich würde mal sagen, das ist Madrax, mit einem kleinen Mädchen im Arm und einem Gewehr in der Hand vor einer Häuserschlucht. Und wir sehen aus dem Vordergrund quasi aus der Ego-Perspektive eines Monsters, denn wir sehen zeitgleich Arme vor uns, die nach ihm greifen. Die aber auch Ranken sein könnten. Also ich habe im ersten Augenblick tatsächlich gedacht, das wären so Wurzeln, aber es sind doch Hände, oder? Ich habe das Heft auch nicht gelesen. Also
tatsächlich dürften das Vulfanenhände sein, denn die Vulfanen spielen hier eine größere Rolle. Das war der erste Vulfanenband, soweit ich mich erinnere. Ich habe es jetzt auch nicht extra nachgelesen, aber da ging es tatsächlich um Drulzek und Drulza und Kralzek und wie sie alle hießen. Die erste Nosfera wurde auch eingeführt mit Yandra. Das dürfte dann das Mädchen auf dem Cover sein. Zum Cover selbst, was mir so aufgefallen ist, oder jetzt so im Rückblick auch, damals ist es mir nicht aufgefallen, heute erkenne ich da Matt kaum wieder. Denn tatsächlich ist Matt ein ganz schöner Kanten geworden von einem Heft zum anderen. Gut, bei dem ersten Heft sieht man jetzt nicht wirklich seine Figur, aber hier ist er doch sehr breitschultrig und wird als Hühne dargestellt. Obwohl es vom gleichen Coverzeichner kommt, das Cover. Das ist auch von Kovac.
Ja, ich finde auch, die Darstellungsweise ist schon sehr männlich und sehr militärisch noch. Vielleicht hat man ihm dieses Militärische auch dann immer mehr, ja, wegnehmen wollen und immer weniger auf dem Cover darstellen wollen, weil hier doch sehr so Rambo-mäßig mit dem Gewehr in einer Hand im Anschlag, ein Gewehr, das man sonst ja mit einem Schultergurt oder mindestens mit zwei Händen halten sollte, weil es ja doch sonst ja eine ziemliche Unwucht ist. Für mich als jemand, der eine Vulfanin gespielt hat beim Rolldrax, muss ich sagen, ich habe mir nicht vorgestellt, dass die Arme so haarig und die Finger so lang sind. Also ja, das muss ich vielleicht zum nächsten Rolldrax mitnehmen.
Ja, was mir sonst so auffällt an diesem Cover ist diese wunderbare Zeichnung der Gebäude im Hintergrund, diese Ruinen. So eine Darstellung von Häuserfronten würde ich mir auch für die Zukunft in der Serie mal wieder wünschen.
Dass man mal wieder in so eine Gegend kommt, ja, wo man einfach so ein bisschen Ruinen sieht, ja. Das hat was so Postapokalyptisches, da haben die natürlich die Stimmung gut eingefangen, so, ne? Ich finde es auch schön, also ich kenne das ja aus Mecklenburg, so alte verlassene Landstraßen, da gibt es ab und zu auch mal so ein Stoppschild. Und ich muss sagen, die sahen ja ab und zu auch mal deutlich blasser aus als das Rot, was da auf dem Cover durchscheint durch das Stoppschild. Aber naja, ich weiß nicht, Stadt der Verdammten, das war dann wo? In welcher Stadt spielt das?
Das dürfte dann Boluna gewesen sein.
Okay, vielleicht haben die da bessere Schilder, ich weiß es nicht. Wie fassen wir das Cover zusammen? Also sehr postapokalyptisch, mit sehr haarigen Fingern.
Ja.
Ich glaube, das machen wir zum Hashtag. Kommen wir zum nächsten Cover. Rom sehen und sterben. Heft 3. Und wir sehen, ja, das ist jetzt wahrscheinlich, also im Vordergrund sehen wir zwei Männer, die gegeneinander kämpfen in einer Arena. Ich würde fast sagen, im Hintergrund sehen wir die Ruinen des Kolosseums und auch einen sehr blassen, in Rot herrisch gekleideten Mann. Und das Erste, was mir dazu eingefallen ist, Rom sehen und sterben. Und ich dachte sofort, Hä, haben die das abgekupfert bei dem Film Brügge sehen und sterben? Und dann musste ich mich selbst berichtigen, denn ich habe nochmal schnell nachgeschaut in der IMDb und Brügge sehen und sterben ist tatsächlich erst 2008 rausgekommen. Das heißt, Brügge sehen und sterben hat bei Madrex abgekupfert.
Ja, so wird es wohl sein. Ja, zu dem Cover gibt es ja viel Interessantes zu berichten, gerade weil es das erste Nicht-Kovac-Cover ist, aber dafür von jemandem gemalt wurde, der relativ berühmt ist. Jetzt muss man natürlich wissen, wer Rouillot ist. Nein, Louis Rouillot hat das nicht gezeichnet, aber dafür sein Sohn. Louis Rouillot ist so in dieser Fantasy-Zeichensache, ist der ganz dick im Geschäft und hat schon richtig viele Veröffentlichungen. Jedes Jahr ein neuer Kalender und so. Kann man nur empfehlen, da mal reinzugucken. Und hier hat tatsächlich sein Sohn für Madrex gezeichnet. Rom sehen und sterben. Interessantes Titelbild, auch wenn ich selbst Matt hier wieder gar nicht ganz anders sehe und hier ist wirklich ein hagerer Typ abgebildet.
Warte mal, unten rechts im Bild, das ist Matt?
Das sollte Matt sein.
Okay, das hätte ich nicht gedacht. Zum einen, weil er vor vorherigen Cover deutlich blond ist und zum anderen, weil er ja wirklich wie so ein Bürschchen da am Boden hockt und gegen diesen hünenhaften Riesen mit diesem, was ist das, Helmvisier über den Augen oder was ist das? Diadem oder was ist das? Das sieht komisch aus. Und was ragt ihm da vom Hals? Ist das ein Medaillon im Schwung oder ist das eine Tischlampe? Ich weiß es nicht. Sieht komisch aus.
Ja, hier kämpft er ja gerade in der Arena gegen seinen alten Kumpanen, der auf Droge gesetzt wurde. Irvin Chester. Er ist mit ihm in der gleichen Staffel geflogen und auch in der dunklen Zukunft abgestürzt. Jetzt muss Matt gegen ihn kämpfen und er ist ganz schön auf, wie würde man heute sagen, Anabolika und Steroiden.
Auf mich macht er so ein Hulk in Rot. Also so als also so diese zerfledderte Kutte und das... Sehr schön finde ich auch, ganz interessant, das ist gar nicht an seinem Bein, das hat er in der Hand. Es sah nämlich aus, als hätte er diese Keule da mit den Nägeln, die mich verdächtig an Lucille erinnert, am Bein befestigt. Aber nein, er hat sie tatsächlich in der Hand, die so ganz schlaff runterhängt. Okay, also sieht ein bisschen aus wie Hulk in Rot, finde ich. Und das macht jetzt auf mich wieder ein weniger postapokalyptischen. Es ist mehr so ein, es ist ein aufregendes, es ist ein helles, es ist ein actiongeladenes Cover. Entsprach das dem Heft? Kannst du dich daran erinnern?
Ja, erstmal, also Lucille und Hulk, jetzt mischst du die Serienuniversen aber ganz schön durcheinander. Das Heft selbst fand ich jetzt, soweit ich mich daran erinnern kann, ich habe es wie gesagt gelesen, zuletzt vor über 20 Jahren. Kann ich mich nicht so sehr an ein actionreiches Heft erinnern. Es war spannend, weil Matt jetzt endlich einen seiner Staffelkameraden gefunden hat. Das war ja so die erste kleine Quest, wenn man das so sagen darf, für Matt herauszufinden, was ist eigentlich passiert, aber auch vor allem, wo sind seine Staffelkameraden? Was ist mit denen passiert? Sind die auch da gelandet, wo er gelandet ist? Oder ist nur ihm dieses Malheur passiert, durch den Zeitstrahl zu fliegen.
Malheur, ja, das ist gut. Also aufregend und sehr aggressiv. Das können wir, glaube ich, zu dem Cover sagen. Dann kommen wir schon zum nächsten. Und das wäre die Ausgestoßenen vom März 2000. Und wir sehen hier ein... wie soll man das beschreiben? Es ist ein... Also auf den ersten Blick ist es ein Kloß aus Menschen und Schiffen. Oder wie würdest du das nennen?
Ja, die Ausgestoßenen halt. Ne? Wie sie auf, ich weiß nicht, was das war, ich glaube, das ist auf einem Schrottplatz oder so, haben die gelebt. So wurde das Ganze damals geschildert. Das Cover ist jetzt nicht das Beste, wie ich finde. Es ist das von Kovac. Aber nicht das Cover, das ich jetzt präferieren würde. Also wirklich eine sehr undurchsichtige Szene.
Ja, und es ist einfach, also in meinen Augen ist es einfach ein riesiger Kloß aus Menschen, aus ich weiß nicht, was sind das unten? Sind aus wie Affen? Sind das Barbaren oder das sind sehr haarige Menschen?
Das sind die Ausgestoßenen. Das sind mutierte Menschen, die durch die Nähe zu einem von diesen Kristallen, die sich ja später dann in der Serie als Damuren-Kristallen herausgestellt haben.
Spoiler.
Ja, das ist schon lange durch das Thema. Das wurde dann schon aufgeklärt, so spätestens in den 100ern. Also spätestens um Band 100 wurde das dann aufgeklärt. Da brauchen wir, glaube ich, keinen Spoiler-Alert mehr setzen. Aber diese Affenmenschen, das sind nochmal spezielle Mutationen. Ich weiß gar nicht, welcher von diesen Damuren da auf die Idee kam, aber einer hat halt wieder mit den Genen der Menschheit gespielt.
Weil, also, wenn ich mir das jetzt näher anschaue, ist das also eine Szenerie von wenigen Menschen, die auf dem oberen Bereich eines Haufens von Schrott und Autos und Masten. Es sind ja doch gar keine Schiffe. Ich dachte im ersten Augenblick, es wären Schiffe, aber es sind ja einfach nur Masten mit, ich weiß nicht von was, weil dazwischen sind so Autowracks. Das heißt, es könnten jetzt auch nicht unbedingt Schiffe sein. Außer man hat Schiffe und Autos zusammen verschrottet. Aber da fehlt mir jetzt auch nichts Sinnvolles zu ein, ehrlich gesagt. Und dann klettern also diese Affenmenschen da hoch, diese Degenerierten und wobei degeneriert ist ja wahrscheinlich auch nicht der richtige Ausdruck in dem Fall. Und klettern auf diesen Kloß. Es hat was von Verteidigung einer letzten Bastion. Es hat was von die Affenmenschen nehmen das ein und überfluten von unten mit einem Schwarm als eine Welle von Dingen, Menschen, diese kleine Gruppe.
Was damals natürlich heiß diskutiert war, waren diese Ausgestoßenen. Ich glaube, man hat sie auch nie mehr irgendwo erwähnt oder irgendwo nochmal behandelt. Soweit ich mich erinnern kann, war das im Forum damals so, dass das nicht gut ankam, dass die Ausgestoßenen, sobald sie diesem Einfluss des Kristallsplitters entzogen wurden, plötzlich wieder normal wurden. Also die wurden in Windeseile, wurden die wieder normal und diese Degeneration, die im Nachhinein durch die Damuren ja erklärt wurde, halt sofort wieder rückgängig gemacht werden konnte. So war das zumindest in meiner Erinnerung.
Wenn dem anders ist, wird uns bestimmt einer unserer Zuhörer berichtigen.
Ich fand das auf jeden Fall nicht so toll, weil es doch irgendwie so was Magisches hatte und das war eigentlich, ja, ich kam von Sinclair, aber ich kam nicht von Sinclair, um weiter magisches Zeug zu lesen, sondern ich wollte dann eher etwas Bodenständiges. Wer um Band 1000 Sinclair gelesen hat, weiß warum vielleicht.
Ja, das ist eine gute Cross-Promotion. Kommen wir zum nächsten Band. Heft Nummer 5, die Festung des Blutes. Da sehen wir im unteren Drittel des Bildes einen Haufen, ich würde mal mich weit aus dem Fenster lehnen, glauben Nosferer, denn sie beugen sich vor dem Licht und sie beugen sich vor der Sonne und sie beugen sich vor einem Madrex, der mit einer Arula auf dem Rücksitz auf einem Motorrad hineinbraust, der gerade über eine Brücke drüber oder beziehungsweise von einer Brücke runterfährt und in diese wütende Nosferer-Menge fährt. Bin ich da richtig? Geht es um Nosferer?
Ja, da liegst du goldrichtig. Da ging es um Nosferer. Die hat man dort wieder getroffen oder vermehrt getroffen. Man kannte ja jetzt schon Yandra, wusste aber nicht so viel über die Nosferer. Es gab durchaus was in den ersten Heften, aber nicht allzu viel über Nosferer. Was hier viel wichtiger war, das erste Zusammentreffen mit einem gewissen Jakobu. Das war natürlich niemand anderes als der gute Professor Dr. Smythe, der ja mit Matt abgestürzt ist. Der ist mit einem der Jets mitgeflogen als wissenschaftlicher Berater des damaligen US-Präsidenten und hat hier jetzt an seinem Wahnsinn gefeilt und wurde noch ein kleines Stück wahnsinniger, hat sich eine Nosferer-Armee, eine Mini-Söldnertruppe zumindest, aufgebaut. So,
halte ich mich da noch. Dem kann man nach zu urteilen in einem Renaissance-Schloss oder was? Also wir sehen hier auf der rechten Seite im oberen Bereich so Stukarbeiten und dann fein ausgearbeitete Säulen und alles so ein bisschen. Es ist alles etwas weniger ruinenhaft, meiner Meinung nach, oder nach meinem Eindruck. Es ist so mehr. Erinnert mich so ein bisschen an Dracula-Filme. Es ist alles so leicht düster gehalten und in diesem gelblichen Ton, der wirklich unangenehm scheint. Also ich frage mich, wie dieses Heft im Kiosk angekommen ist, weil es ist doch sehr, sehr dunkel und düster, aber auf eine Art und Weise eben unauffällig, weil es so, ja, so Erdtöne mischt und ja, leicht matschig aussieht, würde ich fast schon sagen, ne?
Also wie der Romantitel natürlich schon vermuten lässt, spielt das Ganze in der Festung des Blutes. Und diese ist in Milan, aber dort nicht wirklich in einem Schloss, sondern in einem ehemaligen zweigeschossigen Wohnblock mit einem flachen Dach. So war es zumindest vor der Kometenkatastrophe.
War bestimmt eine Blutbank. Nach diesem schlechten Witz kommen wir zum nächsten Heft. Und das ist dann Heft Nummer 6. Und das ist dann schon aus dem April 2000 in der Weißen Hölle. Wenn ich das dem Matrixikum richtig entnehme, hat das nur 2 Kometen bekommen von 5. Muss kein gutes Heft gewesen sein, muss wohl ein etwas schlechteres Heft gewesen sein. Kommen wir zum Cover. Also, wir sehen im Vordergrund eine, wow, ist das eine bekleidete Arula? Ich fasse es nicht. Sie ist angezogen, aber hält sich an Matt fest, der einen sehr dünnen Strick festhält. Ich hoffe, sie versuchen nicht beide daran hochzuklettern. Und im Vordergrund sehen wir ein totes Etwas oder sind es Steine? Nein, ich würde sagen, es ist ein totes Etwas. Es hat so Flügel und es könnte eine Lichette sein vielleicht, aber sind die so groß? Nein, die sind kleiner. Und hinter ihnen ist was? Was ist das? Yeti?
So ähnlich.
Bigfoot? Fast. Was sehen wir da?
Das ist ein Nakato, ein Wesen, das von den Nakas verehrt und von Matt gekillt wurde. Dann glaube ich auch, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Naka selbst waren die viel interessantere Geschichte, fand ich jetzt, weil die so etwas wie eine Heilquelle gefunden haben. Auch das ist vielen bitter aufgestoßen damals, denn diese Heilquelle, das war natürlich auch wieder sehr fantastisch und sehr so, ja, mehr in den Bereich Fantasy gehen. Also da waren sich viele Fans nicht einig. Deswegen wahrscheinlich auch diese 2 Kometen nur bei 12 Abstimmungen, also bei 12 Stimmen. Ich selbst habe den Band eigentlich in recht guter Erinnerung. Er spielte in den Alpen. In den Alpen war ich selbst auch schon gerne unterwegs zum Wandern, zum Bergsteigen. Das Heft an sich fand ich schön. Das Cover, auf dem Cover sieht man Matt sehr gut diesmal. Es ist so eine Matt-Zeichnung, wie man sie heute auch vorfindet in den aktuellen Covern.
Ja, wieder blond, ne? Und wieder so ein bisschen dünner und wieder ein bisschen militärischer, aber nicht zu sehr, ne? Und erinnert mich auch sehr an das zweite Heft dann von ihm. Und weniger an diesen kleinen Burschen.
Ja, das ist richtig. Da hat man sich wohl schon geeinigt auf ein einheitliches Aussehen von Matt. Arula, naja, wie immer, eine Schönheit, auch wenn sie diesmal mehr anhat.
Naja, das tut der Schönheit ja keinen Abbruch. Und Arula bringt uns ja auch gleich zum nächsten Cover. Denn das nächste Cover ist das Heft Nummer 7 aus dem Mai. Und das letzte Opfer, tja, wo sie im Vorfeld noch sehr bekleidet und bedeckt war, ist sie jetzt wieder sehr entblößt, sagen wir es mal so. Oder ist sie das gar nicht?
Ja, das ist sie gar nicht, oder?
Ich weiß nicht. Also sie ist bemalt und sie hat lockige Haare. Im gleichen Atemzug könnte man natürlich argumentieren, dass im Hintergrund ist ein Mann, der sich versucht, auf einer Holzplanke zu retten und im Wasser schwimmt. Und das könnte mit viel Fantasie Leonardo DiCaprio sein, aber es könnte natürlich auch Matt sein. Und wen retten sie denn da jetzt? Ist das Arula oder ist das nicht Arula? Rettet Matt da jemanden?
Also in meiner Erinnerung war es tatsächlich so, dass Matt da jemand ganz anderes gerettet hat. Ich habe mich ja kürzlich erst wieder mit diesem Roman beschäftigt, denn Matt Mike, unser sehr geehrter Oberlektor, der hat es ja geschafft, den verschollenen Comic wieder zugänglich zu machen als PDF. Vielen Dank an Mike an dieser Stelle. Da wurde diese ganze Story ja wieder aufgearbeitet. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich gesehen hätte in diesem Comic, wie Arula vor diesem Vieh, das hatte auch irgendwie einen gewissen Namen, da gerettet werden zu müssen.
Aber wen sehen wir denn da? Also ist das nicht Arula und nicht Matt, der sie rettet? Oder...
Eigentlich von der Geschichte her müsste das jemand anders sein. Jetzt ist natürlich die Körperbemalung schon recht eindeutig, natürlich. Mhm. Und auch das restliche Äußere ist eigentlich deutlicher Hinweis auf Arula. Aber auch hier sehen wir ja Matt etwas anders dargestellt. Hier haben wir plötzlich doch wieder einen Matt, der so aussah wie bei Rom sehen und sterben.
Mhm. Wieder sehr bürschchenhaft und sehr jugendlich. Und ich frage mich gerade auch, ob die Romanbewertung von Vier Kometen eher was mit dem Roman zu tun hat oder eher was mit dem Cover zu tun hat.
Beides wahrscheinlich. Beides. Der Roman war klasse von Bernd Frenz, aber auch das Cover von Kovac ist natürlich ein Hingucker.
Aber Arula enttäuscht uns natürlich auch im nächsten Heft nicht, denn auch in Der schlafende König, dem Heft aus dem Mai des Jahres 2000, sehen wir sie wieder minimal bedeckt und sehr lassiv posierend. Und hier würde ich jetzt sagen, dass auf dem Cover, also rückschließend von diesem Cover, auf das Cover davor, dass es nicht Arula ist. Denn auf dem Cover davor haben wir eine einfarbige, braune, vermutlich Henna-Zeichnung der Haut. Und auf dem nächsten Cover ist die Zeichnung eindeutig bräunlich und grün, das heißt in unterschiedlichen Farben gestaltet. Auf der anderen Seite ist das Muster sich wiederum sehr ähnlich, was darauf rückschließen lässt, dass es möglicherweise doch die ein und selbe Person ist. Wobei auf dem Cover von Das letzte Opfer fehlt die Gesichtszeichnung. Also es ist möglicherweise doch nicht Arula. Ja, oder sie hatte keine Zeit mehr für Make-up.
Ja, vielleicht, das muss sie ja täglich erneuern, oder naja, nicht täglich, aber regelmäßig erneuern. Und entsprechend ist sie vielleicht mal nicht fertig geworden eines Tages.
Genau dann, wenn sie von einem Monster angegriffen wird und für alle gut sichtbar an einem Pfahl positioniert wird, hatte sie keine Zeit, sich zu schminken. Aber die Haare saßen sehr gut.
Aber man muss ja auch dazu sagen, also es ist ja jetzt so, dass wir über 550 veröffentlichte Hefte inzwischen haben und es war selten der Fall, dass Arula mal dabei beschrieben wurde, wie sie ihre Henna-Zeichnung da nachzieht. Das kann ich an einer Hand abzählen.
Kommen wir aber vielleicht mal zu der Hauptfigur, die hier abgebildet ist. Denn, und das haben wir vielleicht vergessen vor lauter Begeisterung für Brüste und Linien, das Cover den Hörern zu beschreiben, die gerade vielleicht unterwegs sind und nicht die Einblendung auf YouTube sehen. In Der schlafende König sehen wir einen Mann, der mit einem Haufen Kabel in einer zylindrischen Röhre, vielleicht so etwas wie eine Stasiskapsel oder eine Wachstumskammer, eingespannt ist und eine Matt und eine Arula, die rechts und links davon stehen. Und Matt wischt das Gesicht frei. Und wen sehen wir da? Ist das bekannt? Kam das raus in dem Heft, wer das ist? Wer der schlafende König ist?
Ja, das kam selbstverständlich raus. Und zwar war das den Broglie, der gute Claude. Das war jemand, den hat man damals vor der Kometenkatastrophe quasi eingefroren in so einem Kryotank. Und als Matt dann dort vor Ort ankommt, findet er ihn so vor und leitet natürlich die Auferweckung ein. Leider ist der Typ bei diesem Experiment, weil das war eine Technik, die es vor 2012 auch nicht wirklich ausgereift war. Auf jeden Fall wachte der schlafende König dann auf und war ganz schön plemplem in der Birne und war verrückt auf gut Deutsch und hatte nicht mehr lange zu leben.
Aber er hat überlebt. Also er ist wach geworden, obwohl er was seit, obwohl dieser Claude seit wie vielen Jahren, über 500 Jahren in einer Kältekammer lag?
Ja, er hat überlebt an sich, aber in dieser Gefrierphase hat er seinen Verstand verloren. Er wurde dann eigentlich getötet durch einen Kampf mit, ich glaube, es waren Ghulen.
Und es ist ja wohl auch eins der ersten Hefte, in denen die Nüssli-Sippe vorkommt. Und hatten wir da nicht letztens einen sehr interessanten Chatrex dazu?
Ja, das war der erste Nüssli-Band von Ronald M. Hahn. Das war natürlich genial. Also von mir gab es für dieses Heft 5 Kometen. Der Humor war natürlich schon ein wenig sehr schwarz und makaber. Aber Zed Nüssli wurde mit diesen Geschichten auch bekannt, oder sein Autor, Ronald M. Hahn. Es gab dann im Laufe der Serie noch ein paar mehr Auftritte von diesem gewissen Zed Nüssli.
Ich freue mich darauf. Kommen wir damit zum nächsten Heft, Die Schlange im Paradies. Und es ist Heft 9. Und wir sehen im Vordergrund einen Mann, der leidet. Ich würde mal auf Grundlage der Uniform und der Multifunktionstasche, die er quer über den Körper trägt, und das Klimbim am Gürtel behaupten, es ist Matt. Aber auch hier wieder, die Gesichtszüge sind anders und die Haare sind doch viel weniger blond als gewohnt. Und im Hintergrund sehen wir Häuser, die auf der einen Seite total intakt und auf der rechten Seite des Bildes verschwommen, verzerrt, wie im, na, ich würde fast sagen, wie Phasen verschoben sind. Was hat es damit auf sich?
Ja, hier erreichen Matt und Arula das sagenumwobene Etera. Die ganzen Menschen, die wandernden Völker, die da unterwegs sind in der dunklen Zukunft, die halten das für das neue Paradies. Und entsprechend auch die Schlange im Paradies. Ne? Gab es tatsächlich da eine Schlange? Und diese Schlange beeinflusste wohl die Gedanken der Menschen so sehr, dass sie dort sehr getäuscht wurden und in eine fiktive Welt dargestellt wurde. Ähnlich wie eine in einem, darf ich das hier sagen, wie in einem Holodeck quasi, TM. Man deckte sich das TM-Zeichen oben dran.
Matrix Light.
Ja, so ungefähr. Auf jeden Fall muss Matt natürlich die Menschen davon überzeugen, dass das gar nicht die echte Realität ist, in der sie sich da befinden. Und ich glaube, er tötet im Verlauf dann auch die Schlange, damit das Ganze nicht mehr weitergehen kann. Und alle sind enttäuscht und alle finden sich wieder in der dunklen Zukunft der Erde wieder und nicht mehr in einem tollen, schicken Paradies in Etera.
Also hat er quasi die Menschen um ihre Lebensgrundlage, um ihre fantastische Wirklichkeit beraubt. Damit ist er ja kein Held der Geschichte, oder?
Ja, das kommt wahrscheinlich auf die Perspektive drauf an, denn die Schlange hatte sicherlich auch nichts Gutes im Sinn.
Das ist dann nur die Frage, was für die Menschen angenehmer war, ne? Die zerstörten Ruinen oder vielleicht ein sehr kurzes, aber fantasievolles und erfülltes Leben. Und wir sehen auch zum ersten Mal auf dem Cover einen Banner. München in 500 Jahren. Und auch ohne es gesehen zu haben, hätte ich darauf wetten können, dass es so ein bayerisches Hofbräuhaus ist im Hintergrund. Das sieht schon sehr danach aus. Und ich finde es faszinierend, wie erleuchtet und klar und schön das auf der linken Seite des Covers dargestellt wird und wie morbide und kaputt und eingestürzt das auf der rechten Seite des Covers ist, mit diesen Menschen in Lumpen, die schon wie wandelnde Tote aussehen. Und ja.
Ja, das Cover ist wirklich spitze. Wenn man mal von diesem missglückten Matt halt so absieht, dann merkt man aber auch schon, der Zeichenstil, das ist wieder ein Romulo. Das ist wieder Luis Royos Sohn, der gezeichnet hat.
Das kann man vermutlich auch daran erkennen, dass er sich unten rechts im Cover selbst verewigt hat. Denn dort, ganz unten rechts im Kleinen, steht seine Signatur. ich weiß jetzt auch nicht, ob wenn das im Laden gestanden hätte, ich das auch gesehen hätte oder für Dreck gehalten hätte. Aber jetzt mit den Mitteln der modernen Technik kann man natürlich prima reinzoomen. Und auch wenn das R nur 10 Pixel groß ist, man kann es noch erkennen.
Also mir ist es damals nicht aufgefallen.
Damit haben wir den Beweis, im Regal hätte man es nicht gesehen. Kommen wir damit zu Band 10 aus dem immer noch Jahr 2000. Wir sind bei Götter und Barbaren. Und auch das war wieder ein sehr gut bewertetes Heft mit 4 von 5 Kometen bei insgesamt 11 Stimmen. Das hat schon was. Und wir sehen, auch hier wieder so ein spannendes Banner. Abenteuer in Leipzig. Das heißt, man versucht sich doch etwas an den, ja, an der Heimatlichkeit, Ist das vielleicht eine Werbestrategie gewesen damals, dass man versucht hat, den Leuten aus Leipzig... Bevor wir dazu einsteigen, ich beschreibe nochmal schnell das Cover. Wir haben dort 3 Personen abgebildet, 2 offensichtlicherweise Barbaren, so typischer Barbaren, Leder und Fellkluft. Einen sehr interessant silbrig angezogenen Menschen mit einem Fischglas auf dem Kopf und ein Schwert in einer Hand im Vordergrund. Also, erzähl uns was zum Abenteuer in Leipzig-Banner.
Ja, das Fischglas ist sicherlich ein Helm von einem Techno. Aber tatsächlich sieht es aus, als müsste da eigentlich ein Goldfisch drin schwimmen. Das hat auch die Suche nach einem entsprechenden Kostüm für ein Cosplay schon mehr oder weniger zunichte gemacht. Ich habe schon überlegt, mal zu einem Rolldrax als Techno verkleidet zu kommen. Und zwar dann mit diesem Helm noch vor dem Immunserum, also. Aber das wurde dann leider nichts. Ich wollte nicht 4 Stunden während des Rollenspiels mit einem Goldfischglas auf dem Kopf hier sitzen.
Ich glaube, das wäre auch sehr komisch geworden. Zum einen für all diejenigen, die dich dann nicht mehr hören können, weil der Schall in diesem Fischglas drinnen bleibt und nicht mehr an dein Mikro gelangt. Und du hättest natürlich auch niemanden anders hören können mit so einem Ding auf dem Kopf. Also. Und dann. Viel schlimmer noch, wohin mit dem Goldfisch?
Da hätte deine Katze bestimmt einen Verwendungszweck dafür gehabt. Ja, auf jeden Fall, du hast schon richtig festgestellt hier, Abenteuer in Leipzig. Diese Banner waren damals zeitweise so wahrscheinlich von Mike gewollt. Und man könnte sagen, das ist der Vorläufer. Heute ist es ja ganz modern, diese Heimatkrimis. Ne? Jede Stadt, jedes Dorf fast schon hat irgendeinen Leberkäse-Kommissar und der Fischbrötchen-Hauptwachtmeister ist auch mit dabei. Da gibt es ja schon diverse Abklatsche, aber Madrex hat es vorgemacht. Madrex wurde sehr schnell regional nach den ersten Bänden im Eisgebirge und Italien, Schweiz. Ging es dann nach Deutschland und dann musste man das natürlich auch in der Serie oder auf dem Cover betonen und hat dann entsprechend diese Hinweise platziert, sodass auch der Leser wusste, das spielt bei mir zu Hause vielleicht, ne, wenn ich daher komme, aus Leipzig. Und dann gab es tatsächlich auch sehr schöne Beschreibungen von Leipzig. Das Cover an sich gefiel mir richtig gut, weil es ging endlich los. Technik wurde mehr oder weniger eingeführt. Nicht in einem zu hohen Maß. Man hat die Technos sehr leicht verwundbar geschrieben mit ihrer Immunschwäche. Ein Loch im Anzug hat gereicht, dann sind sie gestorben nach nur wenigen, ich glaube es waren Stunden. Und entsprechend war es also jetzt nicht so der Science-Fiction-Einschlag, aber man hat gesehen, okay, es hat doch noch etwas überlebt von der alten Zivilisation. Und das hat schon ein bisschen einen Vorgeschmack dazu gegeben, was dann später auf uns zukommen soll.
Mich erinnert das Ganze von einer farblichen Gestaltung sehr, oder bei mir kommt so sehr die Stimmung von die Ritter der Tafelrunde auf. Es sind irgendwie so langhaarige Männer und dieses Schwert mit einem reich verzierten Griff und es ist alles so, ich weiß nicht, es ist so alles im Wald, so Robin Hood-mäßig, so ein bisschen britisch und dann dieser völlig fehlbesetzte Fischglaskopf-Mensch da, das ist schon sehr...
Technos, nenn es doch. Technos. Das ist ein Techno.
Also auf mich wirkt das Ganze sehr romantisch, muss ich fast schon sagen, irgendwie. Also das sind diese Barbaren, die auf der einen Seite Angst vor diesem Techno haben und auf der anderen Seite sehr romantisiert dargestellt sind mit, ja, fast schon mittelalterlich wirkenden Kutten und Lederkleidung und Schwertern, die wunderschön und fein geschmiedet aussehen, aber doch schon die eine oder andere Kerbe inne hatten. Hatte das Heft ein gewisses Gewaltelement? Wenn du jetzt sagst, die Technos sind sehr verwundbar dargestellt und als Kontrast dazu haben wir eben dieses sehr abgekämpfte Schwert dort.
Ich glaube, der erste Techno, dem Matt begegnet, ist auch ganz schnell gestorben. Also der hat durch einen Angriff von diesen Götterschlechtern, diesen Dissus-Schlachtern, die dann später auch nochmal wichtig werden in der Heftserie, sehr wichtig sogar, da hat er Treffer abgekriegt und wurde dann dahin gerafft von einer einfachen, ja, Infektion. Die waren durch ihre Immunschwäche waren die sehr verwundbar natürlich. Der hat ein Loch im Anzug gehabt und dann ist er dahin gesiegt. Innerhalb kurzer Zeit. Aber er konnte noch mit sagen, dass es noch mehr von ihm, von seiner Sorte gab da und hat ihm dann entsprechend auch den Weg gedeutet.
Da haben wir also mit Band 10 ein doch sehr spannendes Cover. Es werden zum einen zwei neue Gruppen eingeführt. Zum anderen haben wir einen sehr spannenden Kontrast zwischen den sehr verletzlichen und Fischglashelm tragenden Technos und den sehr gewaltbereiten Götterschlechtern, die die ein oder andere Kerbe auf dem Schwert schon innehaben.
Und wir haben mal wieder einen neuen Zeichner. Hier hat nämlich Fabian Fröhlich einen von zwei Heften, die er gezeichnet hat. Ist das?
Ja. Der Stil hebt sich tatsächlich ab. Was ich sehr interessant finde noch, ist, dass diese Götterschlechter sich da entwickelt haben. Das nächste Heft ist aber nicht von ihm. Das ist dann wieder von Korvek. Und das ist das Heft Amazonen von Berlin, Band 11. Und was soll ich sagen? Es ist ein Heft mit weniger Nacktheit, aber mehr nackten Frauen auf dem Cover. Und es ist ein Heft, wenn ich genauer hinschaue, ist es eigentlich nicht weniger Nacktheit. Aber ich muss darüber wirklich nachdenken. Also das...
Mach das, dann erkläre ich schon mal was zum Inhalt auch und was wir da überhaupt sehen. Das sind also im Hintergrund von Jenny, das ist ja Jenny, die dürfte bekannt sein wahrscheinlich, die gibt es die noch in der aktuellen Serie? Wo hat man die geparkt? Ich weiß es gerade gar nicht, müsste ich nachgucken. Wohl in der Drexicon mal. Auf jeden Fall im Hintergrund von ihr sieht man Berlin, eindeutig Berlin und man sieht die Fraven. Die Fraven, das ist eine Amazonenrasse, die in Berlin, im ehemaligen Berlin, sich verschanzen und die Männer eigentlich als Sklaven halten. Ja, die Emanzipation hat sich weiterentwickelt und hat sich jetzt auch insofern umgedreht, dass jetzt die Männer mal an der Reihe sind, mit bestimmten Einschränkungen leben zu müssen. Erschreckender Roman für mich damals.
Wie alt warst du da? Das ist noch dasselbe Jahr. Du musstest also noch 17 gewesen sein.
Da bin ich 17 gewesen, ja.
Deine erste Begegnung mit dem Feminismus und dann gleich ein Matriarchat. Das muss ein Schock fürs Leben gewesen sein.
War es bis heute.
Ich mag die Katze, auf der im Hintergrund geritten wird. Oder diese Säbelzahnkatze, Tiger, Pferd, Pony. Also es ist ein wirklich großes Tier. Mit einem, ich finde schon sehr, Katzenkopf und Zähnen. Ja, eindeutig Berlin im Hintergrund. Wir haben den zerfallenen Reichstag im Hintergrund. Wir können noch leicht erkennen, dem deutschen Volke. Und wir haben vorne einen, ja, fast schon abgeschlachteten Matt liegen, über den Jenny steht und triumphierend das Schwert hält. Es ist ein sehr krasses und wieder ein sehr gewalttätiges Cover, muss ich sagen.
Also dieses Reittier, was du da eben beschrieben hast, war tatsächlich ein Säbelzahn.
Tiger.
Nein. In Matrix heißt der Säbelzahn. Und genauso wird er auch geschrieben. Man kann das im Matrixicon wunderbar nachschlagen.
Und auch hier finden wir auch wieder den Bezug zu Heimatlichkeit und zu Regionalwerbung, möchte ich schon fast sagen. Berlin in 500 Jahren. Schön finde ich auch den Kontrast zwischen den in diesem Fall zwar sehr zerrissenen Uniformen, aber immer noch sehr grün. Ne? Also es ist immer noch sehr, sehr kräftige Farbe und auch Matt seine ist noch gar nicht so verblasst. Ne? Und Jenny ist ja auch nur schon vor ein paar Wochen zu dem Zeitpunkt des Heftes, Band 11. Damals lief die Zeit ja noch so ziemlich parallel. Von Februar bis 11 Wände später, das ist ja dann Juni müsste das gewesen sein. Da ist sie schon ein paar Monate da und mein Gott, der Anzug sieht noch richtig gut aus, als wäre sie nie damit abgestürzt. Oder die Fraven können einfach gut nähen.
Ja, Jenny hatte damals ihr Gedächtnis verloren. Ich weiß nicht, ob sie noch nähen konnte, aber tatsächlich hat sie nicht mehr daran erinnert, wer Matt war. Matt war für sie ein Mähne. Die ist dort gelandet ohne Gedächtnis und ist in dieser Kultur hineingewachsen quasi, dass der Mähne eigentlich nur für die körperliche Arbeit und für die Nachwuchsgewinnung quasi gedacht ist. Ja, als Mähne hatte man das damals wohl nicht leicht.
Sehr fortschrittlich und sehr gruselig. Und ebenso gruselig wie das nächste Cover, die Sekte des Lichts. Das ist ein Cover von Romulo. Und es ist wieder eins, auf dem wir sowohl Matt als auch Arula sehen. Dass wir dort Matt sehen, hätte ich jetzt auch nur auf Grundlage dessen abgeleitet, dass er neben einer Frau mit bemaltem Körper, Stiefeln und Schwert steht und ein Gewehr in der Hand trägt. Denn auch hier muss ich sagen, ich sehe dort kein Matrix. Ich sehe dort einen... Es ist nicht mehr dieser schmächtige Typ, den wir auf ein paar anderen Covern hatten. Er ist schon etwas erwachsener, aber die Augen haben wenig Ausdruck und das ganze Gesicht scheint mir sehr scheißegal, was hier gerade passiert. Ich stehe hier mit meiner Waffe und sehe cool aus. Das ist so das, was ich hier sehe. Außerdem sehen wir im Hintergrund den Kölner Dom. Und wir sehen mehrere Gestalten, die in weißen Kapuzengewändern aus dem Blickfeld gehen quasi, also mit dem Rücken zu uns sind. Und das sind bestimmt die Teilnehmer der Sekte?
Das ist die Sekte des Lichts, korrekt. Die aus einem Klonprojekt, wenn ich mich da richtig erinnere, herausgegangen sind. Sie haben einen grünen Kristall verehrt, den sieht man da im Hintergrund auch zwischen den Türmen des Doms. Aufgehängt ist dieser grüne Kristall, wie wir dann später ja erfahren, eine Speichereinheit der Lamuren und die beeinflussen ja die Menschen, die dort leben. So nah an einem grünen Kristall kann das zu schlimmen Folgen führen. Was die jetzt genau dort gemacht haben, weiß ich gar nicht mehr, ehrlich gesagt. Das ist schon lange her, dass ich dieses Heft gelesen habe.
Zu diesem Dom, ja. Also den habe ich, also der ist wirklich schön gezeichnet. Den mag ich. Der sieht gut aus, der sieht noch nicht so ruinig aus. Wobei wir dazu ja im Hintergrund andere Häuser sehen, die tatsächlich noch sehr ruinig aussehen. Also diese Sekte wird wohl den Dom sehr gepflegt haben und gehegt haben und sehr gut in den Wiederaufbau investiert haben, denn der sieht wirklich noch hübsch und ordentlich aus.
Ja, jetzt wo ich so drüber nachdenke, finde ich auch, dass Romulo Gebäude und Landschaften deutlich besser zeichnen kann als Charaktere. Sein Matt sieht jedes Mal ein bisschen anders aus, die Arula auch, aber Landschaften gefallen mir spontan eigentlich alle, die ich so von ihm gesehen habe jetzt bisher.
Die Arula ist in dem Fall auch etwas comichafter, finde ich sogar, als sonst. Also abgesehen davon, dass das Brüste-Taille-Hüfte-Verhältnis fantastisch ist, ist ihr Gesicht auch sehr puppenhaft und die Kopfneigung erinnert doch sehr an so eine Barbie-Puppe irgendwie. Die Haare lassiv verweht im Wind.
Und was hat sie da überhaupt am Arm?
Ja, das sieht aus wie ein Schild oder sowas, ne? Also so ein Mini-Schild könnte aber auch ein zu groß geratener Knopf sein.
Hat man bei ihr noch nie gesehen oder beschrieben, glaube ich, finde ich, das ist so.
Das ist jetzt auch für mich, also sofern sie Rechtshänderin ist, jetzt nicht unbedingt der Arm, an dem es Sinn macht, so einen Handschuh zum Blocken anzubringen. Denn abgesehen davon, dass sie ihr zweihändiges Schwert grundsätzlich mit einer Hand schwingt, wäre es natürlich besser, die linke Hand dann eben zum Blocken zu benutzen und nicht die rechte. Denn die hätte sie ja dann, wenn sie blockt, nicht mehr frei zum Ausholen. Ein taktischer Nachteil, wie mir scheint. Und wenn ich den Matt so angucke, sieht er wirklich, also wir haben sehr viel Munition und Munitionsteile und auch wieder Rüstungsteile und auch irgendwelche Schnallen und Schließen und ganz viel Klimbim an ihm dran. Ich weiß gar nicht, hat er keinen Rucksack zu der damaligen Zeit gehabt? Ich sehe ihn auch nie mit Rucksack auf dem Cover, ne? Er hat immer... Zogen sie zu der damaligen Zeit nicht umher?
Doch, ich glaube, mich auch daran erinnern zu können, dass er zumindest in Paris hat er dann später auch wieder so einen Tornister, den er mit sich rumgeschleppt hat. Wo der jetzt hier hingekommen ist, vielleicht hat er ihn mal kurz abgestellt, irgendwo mal für das Foto zu posten.
Ja, posen. Auf jeden Fall Poster sehr cool auf diesem Bild. Schauen wir uns mal an, wie es auf dem nächsten Heft aussieht. Das nächste Heft ist das Milliardenheer, wieder ein Corvik-Cover und wieder ein Heft mit 3 von 5 Kometen. Wir haben einen Mann vor einem Schmelzofen, was ist das? Oder vor einer Tür, durch die eine Käferplage hineinströmt. Ach, es ist ein Flammenwerfer. Es ist ein Flammenwerfer. Es ist ein Mann mit einer Brille und einem Flammenwerfer, der gegen eine Käferplage kämpft. Es hat was Kafkeskes, Käfer, die Verwandlung. Aber es hat auch was von Rammstein, Feuershow.
Fast. Der Insektenforscher, der hier tatsächlich vorkommt, das soll wohl Gunnar Hallstein sein. Nicht Rammstein, sondern Hallstein.
Ich war nicht dran.
Ja, klar. Ist wahrscheinlich aber nicht verwandt mit der Band. Tatsächlich geht es hier um Rieseninsekten und diese Rieseninsekten waren so gut, dass das später mal nochmal aufgegriffen wurde. Denn hier jetzt erstmal wurde zum ersten Mal der Charakter, wie spreche ich den jetzt aus, Xarak eingeführt. Das ist die Chefin oder man weiß nicht, welches Geschlecht sie hat. Xarak, wenn ich es dann richtig ausspreche, wie gesagt, führt dieses Milliardenheer an und kann dieses steuern auch. Auch das wird ihr in diesem Heft schon bekannt. Matt muss, glaube ich, dann recht unverrichteter Dinge wieder weiterziehen, denn er will ja seinen Kameraden Hank Williams damals noch finden.
Das ist auch eins der wenigen Cover, zu denen wir zumindest in dieser frühen Phase zusätzlich eine Skizze haben im Matrixicon. Und wenn ich die öffne, ergibt sich für mich irgendwie ein ganz anderes Bild. Denn das Cover ist ein sehr aggressiver Mann, der mit einem Flammenwerfer und einem grimmigen Gesicht und verbissener Miene aggressiv gegen eine Herr von eine fast übermenschliche, übermenschlich, meine sind Insekten, ne? Die können mehr tragen als wir, aber gegen eine unüberschaubar große Menge an Gegnern ankämpft. Und auf der Skizze sehen wir, oder sehe ich zumindest, mehr so etwas wie ein alten Professor, der das Gefühl hat, dass sich seine Schöpfung gegen ihn stellt und er die Käfer, die aus den Schränken und gar nicht aus einer Tür, sondern aus diesen Glasfächern, in denen er sie aufgespießt, aufbewahrt und studiert hat, aus diesen Herbarien herauskrabbeln und ihn angreifen. Auch finde ich die Apparatur viel deutlicher auf der Skizze dargestellt. Rein technisch gesehen finde ich das Cover, also die Skizze vom Cover, viel spannender als das, was nachher im originalen Cover angekommen ist.
Ja, das Spannende war dann zum Schluss, also wenn ich jetzt an den Roman auch zurückdenke, da wurde dann eine kleine Fährte wieder gefunden, nämlich die Uniform von dem eben genannten Hank Williams, den er noch zu suchen hatte. Die hat er hier dann gefunden. Die wurde getragen von so einem, ich glaube, es war ein Chitin-Sammler, die damit irgendwas machen wollten. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Sie haben Er hatte auf jeden Fall diese Uniform an und konnte sogar sagen, woher er die hatte. Die Uniform hat er nämlich in Paris entstanden. Und so kommen wir auch dann zum nächsten Heft.
Das nächste Heft ist Band 14, Der Tod über Paris. Und es ist aus dem August des Jahres 2000. Und wir sehen auch hier wieder eine mäßig bis gar nicht bekleidete Arula, würde ich wieder sagen. Denn man erkennt doch, wobei körperzeichnungsmäßig erkennt man da gar nicht viel. Ich hätte es jetzt fast an den Haaren abgeleitet. Auf der anderen Seite, wenn ich näher ins Bild gehe, sehe ich kurze dunkle Haare und nicht lange dunkle Haare und glatte Haare. Und ich sehe ja auch keine Locken. Also bin ich mir jetzt gerade auf den ersten Blick gar nicht sicher, ob es um Arula geht. Aber auf jeden Fall klettert Madrax den Eiffelturm hinauf, um den ein riesenhafter, greifenartiger, beschnabelter Vogel fliegt und versucht, eine nackte Frau aus dem Eiffelturm zu retten, in dem ein Nest hängt. So viel sehen wir auf dem Cover. Im Hintergrund in grün und schattiert Überreste von Paris. Auch hier wieder sehr postapokalyptische Stimmung, auch wenn das Grün in mir eher Assoziationen zu Radioaktivität und nicht Postapokalypse im klassischen rot-bräunlichen, verstrahlten Sinne weckt? Oder liegt es an dem Vogel, dass alles so grün ist?
Ja, das kann ich dir gar nicht sagen, warum da alles so grün ist. Ich glaube, es sollte einfach nur dunkel sein und wahrscheinlich hätten da orangene Töne besser gewirkt und besser zu den restlichen Covern gepasst, das ist richtig. Ich finde den Eiffelturm sehr gut erkennbar und dieser Riesen-Avatar, der da so bedrohlich wartet, ist natürlich schon ein Hingucker. Man sieht sehr deutlich, wie Matt da hochkommt mit seinem... Ist das jetzt der Tornister? Ich würde sagen, das ist dieser...
Ehrlich? Ich hätte jetzt fast gesagt, das ist ein Flammenwerfer, den er von dem Mann auf dem Cover davor hat mitgehen lassen. Denn auch das sieht aus wie eine technische Apparatur mit so Kabeln und mehreren Kanistern und obendrauf ist irgendwie so etwas wie ein Griffstab, mit dem man dieses austretende Gas in eine bestimmte Richtung schwenken kann. Aber vielleicht denke ich da auch zu technisch. Das ist zu beeinflusst vom letzten Cover.
Das kann natürlich auch sein, ja. Aber da müsste, da gibt, glaube ich, das Madraxicon jetzt auch keine Auskunft. Diese Info müsste vielleicht jemand mal nachtragen.
Wer auch immer sich jetzt also angesprochen fühlt, weil er Band 14 gerade erst frisch gelesen oder nachgelesen hat oder vielleicht zu Hause im Schrank stehen hat und nochmal schnell reinschauen möchte, tragt es gerne nach. Also, was sehen wir hier noch, außer Paris? Und oh, auch hier wieder haben wir eine Skizze zum Cover. Ne? Da haben wir jetzt eine Skizze, die sich auf dieses Vogelungetüm bezieht, würde ich fast sagen.
Der Avatar.
So wird es halt nur sein. Und der Avatar sieht auf der Skizze, also auf der linken der beiden Skizzen, finde ich doch schon dem sehr nah, was auf dem Cover zu sehen ist. Auch wenn... deutlich knochiger. Und auf der rechten Seite ist es ist schon ein gruseliger Vogel. Ne? Es ist schon ein gruseliger, großer, aggressiver Vogel.
Ich finde die Unterschiede zwischen Skizze und tatsächlich fertiggestellten Cover doch sehr groß. Also hier hat Kovic wohl erstmal was nicht so gezeichnet, wie das in Mike seinem Sinne gewesen war. Und entsprechend musste nochmal viel geändert werden. Also da ist ja eigentlich nichts so, wie es in der Skizze war.
Findest du? Also ich hätte jetzt gesagt, das ist jetzt einfach nur einmal gespiegelt. Also die Skizze, wenn man die jetzt einmal entlang der Senkrechten einfach spiegelt, dann haben wir die nackte Frau auf der linken Seite statt auf der rechten Seite wie auf der Skizze. Und es ist vielleicht etwas mehr reingezoomt, weil man doch dieser Frau jetzt dichter ist. Aber man ist immer noch außerhalb des Turms und da ist immer noch dieses vogelhafte Wesen.
Aber der Avatar sieht für mich komplett anders aus. Die Flügel, die Größe der Flügel, ja. Aber die Details und der Schnabel...
Aber schau mal, wir haben auf der Skizze ja zwei Seiten. Ne? Einmal so die Teilansicht des Avatars. Die finde ich ja auch nicht im Entferntesten dem gleicht, was der Avatar auf der Skizze für Tod oder über Paris aussieht. Die Teilansicht vom Avatar sieht allerdings wieder so aus wie das Cover. Denn auch dort haben wir einen haarigen, buschigen, federigen, ledrigen mit Schuppen, fast schon, ja, und ich, also fast schon mit einem Sixpack. Also wirklich, dieser Bauchbereich, ne, sind das Schuppen, sind das Federn, ist das ein Sixpack? Und warum hat dieser Vogel so viele Zähne? Da finde ich, da ist die Skizze, die Detailskizze vom Vogel sich doch sehr ähnlich. Aber auf der linken Seite der Skizze, also dort, wo wir das gesamte Cover sehen, sieht es für mich auch mehr nach einem Insekt aus. Also mit zusätzlichen Füßen und Händen und sechs Beinchen vorne.
Hat er da Tentakel?
Ja, aus dem Gesicht irgendwie, ne?
Ja.
Also, vielleicht ist es auch nur ein Platzhalter.
Oder das, ja.
Es sieht aus, als hätte man vielleicht so etwas wie eine Ameise oder...
Vielleicht lädst du einfach mal Mike wieder ein und stellst ihm direkt die Frage, was bei Band 14 denn da passiert ist. Das würde mich auch mal interessieren.
Ja, wie diese... Er hatte ja schon mal in einem der Chat-Tracks, hat er schon mal erläutert, wie so eine Coverzeichnung ungefähr abläuft und wie weit im Voraus diese Cover teilweise erstellt werden und was für Arbeitsschritte dort zu sehen sind. Wir hatten, glaube ich, in dem letzten Chat-Track sogar die Möglichkeit, einen kleinen Einblick zu nehmen, wo er so eine Art Zeitleiste dargestellt hat, wo er so ein bisschen gezeigt hat, wie es von der Skizze über mehrere Schritte zum dann fertigen Cover kommt. Sehr spannend, aber auf der anderen Seite muss ich sagen, das, was er gezeigt hat, unseren Chat-Track, war schon im Anfangsstadium viel ähnlicher dem dann publizierten Heftcover als das, was ich hier sehen kann. Naja, vielleicht war es am Anfang nur ein Platzhalter. Aber wir werden Mike dazu ein anderes Mal befragen. Vielleicht im Chatrex, vielleicht hier in diesem Format. Wir werden sehen, wie sich das zeitlich ausgeht. Da haben wir also schon eine gute Stunde gebraucht, um bis Heft 14 zu kommen. Alle, die schon mal in diesem Museum waren, wissen, es hängen noch mehr Cover an der Wand. Doch auf die nächsten Kommentare von uns dazu müsst ihr noch etwas warten. Infos, wie ihr selbst euch dort umsehen könnt, findet ihr unten in den Shownotes. Alle, die Madrex gerne auch mit den Ohren konsumieren, wissen natürlich, dass Heft 14 auch ein ganz anderes prominentes Ende markiert. Wenn ihr nicht wisst, wovon ich rede und gerne zwei Männern zuhört, die alle Figuren der ersten 14 Hefte abwechselnd vorlesen, klickt auf den Spotify-Link unten in den Shownotes. Ich habe euch dort die inszenierte Lesung verlinkt. Nach dem Spaß also, den wir alle bei Wir lesen Madrex 550 zusammen hatten und der vertonten Fanfiction Die Insel der Verlorenen, haben wir uns mit euch gemeinsam an die große Kuh gewagt. Und hier kommt sie, die Belohnung für alle, die ganz bis zum Ende zuhören. Im Intro ist das Wort Eardrax schon gefallen. Ich darf es endlich ganz offiziell verlautbaren. Die Vertonung von Madrex wird als Fanprojekt fortgesetzt. Yay! Mit freundlicher Genehmigung, aber ohne monetäre Unterstützung des Verlags. Das Was und Wie und Wer und Wann war ja schon lange Thema von Spekulation und Getuschel. Nun ist es soweit. Was hat das mit diesem Podcast zu tun? Teil 2, also ab Cover 15, kommt pünktlich zu Eardrax 15, die Heiler. Ich freue mich schon so. Dort sprechen Männer Männer und Frauen sprechen Frauen. Und der beliebte Sprecheronkel aus Insel der Verlorenen, a.k.a. halbe Kapitel, ist uns auch erhalten geblieben. Schnallt euch an, das wird ein Fest für Augen und Ohren. Für alle, die jetzt zu aufgeregt sind und noch nicht ins Bett können, schaut nochmal auf unserem YouTube-Kanal vorbei und gönnt euch eine Runde Eardrax Fanfiction, bevor es ganz bald mit der Hauptserie an dieser Stelle weitergeht. Lasst uns ein Abo da und aktiviert die Glocke, dann werdet ihr direkt benachrichtigt, wenn Eardrax rauskommt. Und spendiert auch dieser Folge einen Daumen nach oben. Kostet euch nichts und macht mir gute Laune. Übrigens, danke an alle, die uns über iTunes und Apple Podcast hören und bewerten. Danke für Platz 30 in der Schweiz und Platz 173 in Deutschland in der Kategorie Bücher. Fayou, Margarete Feser und ciao.